In diesem Sinn werden daher sämtliche negativen Gedanken und Gefühle wie Hass, Zorn, Stolz, Lust, Gier, Neid usw. als Heimsuchungen betrachtet. Obwohl es niemanden gibt, der nicht an seinem Leben hängt, können diese Heimsuchungen, wenn wir uns ihnen nicht entgegenstellen, so mächtig werden, dass sie uns zum Wahnsinn oder gar in den Selbstmord treiben. Da so etwas jedoch eher die Ausnahme ist, neigen wir dazu, die negativen Empfindungen als Bestandteile unseres Wesens hinzunehmen, an denen man nicht viel ändern kann. Doch wenn wir ihre potenzielle Zerstörungskraft nicht erkennen, dann leuchtet uns auch die Notwendigkeit nicht ein, sie in ihre Schranken zu verweisen. Und damit schaffen wir die Grundlage, auf der sie sich fortentwickeln können. Ja, wir neigen sogar dazu, dieses negative Potenzial zu hegen und zu fördern. Dennoch ist es, wie wir noch sehen werden, seinem Wesen nach völlig zerstörerisch. Es stellt die eigentliche Ursache unmoralischen Verhaltens dar. Außerdem bildet es die Grundlage für Angst, Niedergeschlagenheit, Verwirrung und Stress, Erscheinungen, die im heutigen Leben allgegenwärtig sind. Negative Gedanken und Gefühle blockieren unser elementarstes Streben, nämlich Glück zu erlangen und Leid zu vermeiden. Wenn wir unter ihrem Einfluss handeln, werden wir blind für die Auswirkungen, die diese Handlungen auf andere haben. Und somit sind sie Wurzeln unseres destruktiven Verhaltens, sowohl was andere als auch was uns selbst betrifft. Morde, Skandalgeschichten und Betrügereien, sie alle entstehen aus blockierenden Gefühlen heraus. Darum sage ich, dass der undisziplinierte Geist, also der Geist, der unter dem Einfluss von Wut, Hass, Gier, Stolz, Egoismus etc. steht, die Quelle all jener Probleme ist, die nicht in die Kategorie der unvermeidbaren Leiden fallen, Krankheit, Alter, Tod und Ähnliches. Wenn wir unsere Reaktionen auf die blockierenden Gefühle nicht kontrollieren, dann öffnen wir dem Leiden die Tür, unserem und dem anderen. Die Aussage, dass wir leiden, wenn wir anderen Leid zufügen, besagt nicht, dass wir in jedem Fall zu Recht schlussfolgern können, dass wir, wenn wir zum Beispiel jemanden schlagen, ebenfalls geschlagen werden. Es geht mir dabei um etwas viel Allgemeingültigeres. Ich meine damit, dass die Wirkungen unserer Handlungen, der negativen wie der positiven, tief in uns festgehalten werden. Wenn es stimmt, wir sprachen bereits darüber, dass in uns allen ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen vorhanden ist, dann muss diese Fähigkeit irgendwie überlagert oder verdrängt werden, wenn jemand einem anderen Leid zufügt. Nehmen wir zum Beispiel einen Menschen, der einen anderen foltert. Sein Geist, Lo, muss in einem umfassenden oder bewussten Bereich irgendeiner schädlichen Denkweise oder Ideologie verfallen sein, die ihn glauben lässt, dass sein Opfer eine solche Behandlung verdient. Solch ein Glaube, der bis zu einem gewissen Grad bewusst gewählt worden sein muss, ermöglicht es diesem grausamen Menschen, seine Gefühle zu unterdrücken. Doch irgendwo tief in ihm muss das eine Auswirkung haben. In irgendeinem Bereich zwischen dem Einfühlungsvermögen, das wir alle besitzen, und dem gewalttätigen Verhalten, für das der Folterer sich entschieden hat, muss eine Auseinandersetzung stattfinden. Und es ist äußerst wahrscheinlich, dass ihm das langfristig zu schaffen machen wird. Erinnern Sie sich in diesem Zusammenhang an unser früheres Beispiel, das von den erbarmungslosen Diktatoren wie Hitler und Stalin. Offenbar wurden sie gegen Ende ihres Lebens einsam, misstrauisch und waren voller Angst, wie Krähen, die sich vor ihrem eigenen Schatten fürchten. Und selbst bei Leuten, die nicht irgendwann tiefes Unbehagen aufgrund ihrer negativen Handlungen verspüren, sollte man daran denken, was uns die Geschichte lehrt, dass nämlich erzwungene Systeme und Strukturen nie von Dauer sind.